Du, mein Bruder, ich kann das alles nicht mehr. Bruder, ich bin komplett gestorben.
Ich ficke dich.
Intro
Ich
rein und
ficke
go,
dich.
Digga. Guck mal, meine Freundin trinkt ein Glas Wein, ja, scheppert mir beim Abschiedskuss, gute Nacht, dies, das, weil sie geht schlafen, ich nehme Podcast auf. Erstmal den Kaffee aus der Hand. Ich habe übrigens was vergessen. Willkommen beim Bergfest, ihr Spritzer, rein in die Geschichte. Und dann sagt sie, du musst Podcast aufnehmen. Ja. Und fängt an, den Kaffee aufzuwischen. Und kennst du das, wenn Frauen so manchmal so ein bisschen weird sind und sie wischt den Kaffee auf, als wenn sie eine Pornostar-Darstellerin wäre. Oder ich bin gerade komplett gestorben.
Das
Muss
ist
einfach
selten.
gehen.
Frauen selten weird. Lull.
Digga. Oh.
Ah.
Wie war die Woche vom allerechten und wieder mal kranken Gier?
Girinho heute am Start mit Kräutertee statt Häufchen Schnee.
Den mag ich. Oder der war stabil.
Deswegen, ja. Heute gibt's kräftigen Kamillentee wieder mal. Und eine Flasche Wasser. Weil, Grüße gehen raus an Ebola, AIDS und Hepatitis. Euch hatte ich noch nicht. Aber ihr könnt bestimmt noch kommen in den nächsten ein, zwei Wochen.
Ey, aber du hast, ich finde, ich müsste jetzt zurückgehen in den Sendungen, aber ich glaube, du hast 5 oder 6, vielleicht sogar 7 Sendungen durchgehalten, ohne krank zu sein.
Lüge, Lüge, Lüge. Lüge, 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 Lüge. Das letzte Mal, wo ich krank war, war gerade mal vor einem Monat mit der Mandelentzündung.
Stimmt, Dicker, da haben wir auch, da warst du diesen einen Podcast so ultra mad und abgelenkt. Ja, doch, stimmt.
Ach.
Ey, du, guck mal, ich habe 2 Stories von dieser Woche zu erzählen. Ja. Möchtest du die traurig lustige zuerst hören oder die brutale lustige?
Ich will einfach ein schnelles Ende.
Guck mal, vor 2 Tagen, ich gehe mit dem Hund raus, ja, und ich habe, also so
Welche
kurz
Story vor, ist das jetzt?
Die erste. Ich nenne sie die Ausgesperrt-Story.
Ah.
Und dann lasse ich immer die Tür offen, weil unsere Katze ja noch reinkommt. Die kommt ja meistens entweder mit mir und Ranger mit auf die Abendrunde, so kurz vor 0 Uhr, und geht eine Runde hier durch den Kurpark mit uns und kommt wieder zurück. Oder die macht ihr eigenes Ding, aber die kommt meistens dann eigentlich mit rein. In der Zeit ist unsere Vermieterin von ihrem Sohn wiedergekommen, hat den Klick aus der Tür rausgemacht und ich hatte keinen Schlüssel mit. Ich habe bei ihr Sturm geklingelt, sie ist einfach eingeschlafen, beziehungsweise hat es nicht gehört. Ich habe meine Freundin angerufen und oben geklingelt, niemand hat es gehört. Ist extrem kalt die Nacht gewesen und nach einer Stunde denke ich mir, guck mal, wenn ich keinen Schlüssel mit dabei habe, dann hat meine Freundin doch bestimmt vergessen, das Auto zuzumachen. Oder? Rettung aus der Hölle. Hab die Nacht im Auto
verbracht. Wer kennt die Zusammenhänge nicht? Ich habe keinen Schlüssel dabei, deswegen hat sie vergessen, das Auto zuzumachen. Stimmt, klingt total logisch.
Nee, sowas vergisst sie einfach nicht, aber ich dachte mir, guck mal, wenn Taco so scheiße endet, muss auch irgendwie Lack da sein. Dann habe ich im Auto Podcast gehört und um 5.30 Uhr ist meine Freundin wach geworden und hat dann mitgekriegt, dass ich ausgesperrt war. Oder? Traumatisches Erlebnis gewesen. War auf jeden Fall ein Tag ein bisschen mad. So minimal
Vegeta-Modus.
Nö, aber so kurz vor erster Super Saiyajin auf jeden Fall. Und dann, ich nenne die Story die Rucksackbombe im Zug. Oder ich war von Arbeit zurück. Ja?
Mhm.
Und ich war schon so aggro. Und du kennst mich, ich ziehe, wenn ich aggro bin, sowas ja auch irgendwie an. Und dann ist da so ein Tourist im Zug, der reinkommt. Ich sitze Fahrradabteil. Guck mal, ich hasse Touristen in Berlin. Fickt euch. Seid nicht so tourihaft, benehmt euch einfach nochmal. Und ich hasse Touristen hier unten im Allgäu, weil die benehmen sich auch, als wenn sie Gott wären. Er, diese 2x5 Meter Reiserucksack dabei, guckt nur auf sein Handy, guckt kurz ins Fahrradabteil und du weißt, Fahrradabteil, zack, 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 die Sitze zum Klappen nebeneinander. Ja, setzt sich hin und dreht sich so ein, dass ich den Rucksack von ihm voll vom Bauchnabel bis Gesicht in die Schnauze kriege. Macht dann noch dreimal so dicker, so, weil er kann sich ja nicht gerade hinsetzen, lässt es dann bleiben und guckt weiter auf sein Handy. Guck mal, da war bei mir erste Vorwarnung überschritten und war schon rote Karte. Aber jetzt kommt's, Bruder. Ich klopfe ihm auf die Schulter und sag, Dicker, was geht denn bei dir? Er dreht sich um und sagt, was willst denn? Es hat ungefähr 0,5 Sekunden gedauert. Ich habe ihm einen Jab gegen den Unterkiefer gegeben. Grüße gehen raus an meinen Lieblingszugbetreuer. Ich darf nicht sagen, wie er aussieht, aber wir verstehen uns sehr gut. Ja, bei ihm muss ich immer nicht für den Hund bezahlen. Hat sich totgelacht. Der Typ hat 20 Sekunden mit seinem Reiserucksack so hier im Koma gelegen, ist dann aufgestanden und hat gefragt, was mir einfällt. Da habe ich ihm ganz kurz erklärt, was mir eingefallen ist. Dann hat er gesagt, ja, ich rufe die Bullen. Dann habe ich ihm meine Daten gegeben, habe gesagt, ruf gern die Bullen. Aber ich sage dir, hier gibt's Kameramaterial, Zugbegleiter und andere Zeugen. Und ich glaube, der Richter wird wahrscheinlich sagen, Herr Oettel war jetzt nicht so nice, aber ich werde sie jetzt nicht in den Knast bringen. Und damit juckt mich nicht, was du tust. Und wenn du Bock hast, Tango zu tanzen, wir können gern nächste Station aussteigen. Und dann mache ich richtig Rubbelikatz mit dir. Ja, wohl hat einfach das Abteil gewechselt und dann war die Sache gut.
Jede Woche eine andere Zugstory. Kann denn alles nicht mehr. Weil die Züge und die Busse da drüben müssen einfach anderes Level sein. Verstehe da nicht.
Guck mal, ich habe dir doch gerade erzählt, diese Kaffee-Story von gerade, sie macht so. Sie macht mir einen frischen Kaffee, wo oben steht, because I love you and sometimes manipulate you. Bester Übergang, oder? Guck mal. Bester Übergang. Diese Geschichten schreibt das Leben. Guck mal, ich weiß nicht, wir sind ja beide im Rap-Game unterwegs und wir, aber beide trotzdem irgendwie in andere Richtungen. Kennst du den Battle-Rapper Herr Kuchen?
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen, aber du weißt schon mal, wer er ist. Und Jindo 109 kennst du ja auch. So.
Nein.
Okay, werde ich auf jeden Fall alles, was ich jetzt sage, also sämtliche Namen, Videos und so weiter, werde ich verlinken. Wenn ihr Bock habt, die zu stalken, könnt ihr es halt extern tun. Aber der war mit der zusammen sozusagen und er ist ja ein Battle-Rapper, aber er ist auch Videograf, er macht auch Audio-Engineering, also Sound-Engineering und so eine Sache. Er ghostwritet und eigentlich hat er Jindo, diese weibliche Rapperin, erschaffen. Und die beiden hatten über die letzten 2 Jahre anscheinend eine extrem toxische Beziehung. Und er hat ihr einfach einen 13 Minuten Diss-Track gegönnt, der heißt Herr Kuchen minus Jana. Bruder, der Kuss. Ist heftig. Bruder, der Track ist anders heftig. Und als ich den gehört habe, habe ich den einfach nochmal gehört. Und dann habe ich ihn nochmal gehört. Einfach aus dem Grund, weil der übelst viele Parallelen zu zwei Beziehungen in meinem Leben letztendlich so hatte. Einmal zu meiner Mutter und einmal zu meiner Ex-Freundin, die so extrem toxisch, narzisstisch und manipulativ angehaucht gewesen waren. Und dann hat er auch noch Lea. Also meine Freundin faucht einfach die Katze an. Perfekt. Auf jeden Fall.
Manchmal komisch. Wir lassen es einfach bei manchmal.
Manchmal komisch. Ja, Lea, ich will dir nur sagen, dass du, was man dich im Hintergrund hörst, wenn du so Spirenzchen machst. Okay, unsere Katze hat Lea angefallen. Perfekt.
Ich war gerade duschen und schwitze, falls jemand interessiert.
Übrigens, bevor ich in die Geschichte wieder einsteige, Girinho sitzt heute einfach mit dem einzigartigen Baumwoll-Badeanzug bei minimum 16 Grad.
Im Dachboden. Nennen wir es Badeanzug, nicht Bademantel, okay.
Bademantel. Bei minimum 16 Grad aufgeheizter Dachzimmer. Der Bratan
ist dieser andere Schwitzen. Reicht nicht.
Auf jeden Fall hat der Track halt relativ viele Sachen irgendwie in mir so hervorgerufen, die ich halt einfach auch erlebt halt, weil so häusliche Gewalt oder psychische Gewalt ist jetzt nicht so irgendwie so ein Ding, was nur Frauen widerfährt, sondern auch einfach Männern widerfahren kann. Und dann hat er noch ein Interview gegeben, das ich auch verlinken werde. Der Podcast heißt, glaube ich, Eloy Quent. Und da hat er einfach über sein Leben, Anfänge mit Rap und dann halt auch das Ganze mit Jindo, wie er es verarbeitet hat und wie er sich da auch irgendwie psychologisch aus der Sache gerettet hat, geredet. Übelst krasser Podcast. Und ich glaube, da wird auch jeder, der den Song hört oder wahrscheinlich eher den Podcast hört, relaten können, dass man so jemanden kennt. Und letztendlich hat er halt einfach mitgekriegt, dass die Beziehung, die er zu dieser weiblichen Person, in erster Linie ist ja nicht nur eine Rapperin, hat, so eine Art, in so eine Art Trauma-Bonding und Gaslighting reingekommen ist. Und an der Stelle einfach mal ganz kurz, also wer diesen Podcast hört und ähnliche Sachen irgendwie erfahren hat, die er jetzt hier gleich hören wird, der kann sich tatsächlich beim Weißen Ring melden, einfach Weißer Ring eingeben.
Steht auch im Bus immer oben.
Genau, richtig. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Nummer für so eine Sachen. Und da geht's nicht nur irgendwie, dass du, keine Ahnung, im Bus niedergeschlagen würdest, sondern auch gerade so um psychische Sachen. Und Trauma-Bonding ist so ein Ding, also die Definition, die davon erstmal dasteht, ist: oft war die emotionale Bindung der Opfer an den Täter oder auch Täterin sehr stark und resistent gegen Veränderung. Ein Indiz dafür, dass es sich um eine sogenannte Traumabindung handeln könnte. Der Prozess, der zur Entstehung dieser schädlichen Bindungsmuster führt, wird Traumabonding benannt. Und so Traumabonding-Beispiele wären jetzt zum Beispiel, dass von dir immer wieder eingefordert wird, dass du dich unterwirfst. So Kontrolle, Zwang, Manipulation, Schüren von Selbstzweifeln in deiner Person, Unterdrückung deiner Autonomie, also dass Familie ist scheiße, Freunde ist scheiße, alles ist scheiße, dass du irgendwann nur noch diese Person hast. Ne, das ist so eine gewisse Isolation des Opfers. So strategische Gefühlsbekundungen und Ausnutzen von Schwachstellen, ne, gerade so im Streit, so zum Beispiel sich immer wieder trennen, weil man dann damit irgendwie mit der Angst des anderen spielt, mit dieser Verlustangst. Ne, so, das ist ja auch ein Ausnutzen von einer Schwachstelle. Und das war tatsächlich bei mir und meiner Mutter sehr, sehr ausgeprägt und in meiner Ex-Beziehung übelst ausgeprägt. Und Gaslighting, das ist sozusagen der Begriff, bezeichnet eine Form von psychischer Gewalt, bei dem die Opfer so stark durch Lügen, Leugnen und Einschüchterungstaktiken manipuliert werden, dass sie anfangen, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Bruder, ich sage dir, ich will jetzt niemanden vor den Bus werfen oder so. Aber ich war in meiner, also in der Beziehung meiner Ex-Freundin, teilweise wirklich irgendwie der Meinung, dass entweder sehe ich das Leben komplett falsch oder mein Verstand ist komplett dumm oder irgendwas passiert hier. So ein Ding wie Gaslighting ist zum Beispiel, das habe ich so noch nie gesagt, das ist so nie passiert. Ne? Und beim Opfer führt das so hervor, oh, bestimmt habe ich das falsch in Erinnerung. Oder so, das bildest du dir alles nur ein, das habe ich nie gesagt. Und dann so, wahrscheinlich bilde ich mir das wirklich nur ein und ich habe das irgendwie falsch verstanden. Ne? Und es ist so eine Art so psychologisches, manipulatives Spielchen, wie du jemanden psychologisch klein kriegst. Und ich war mit dieser Frau einfach 6 Jahre zusammen, Dicker. Danach habe ich eine 2 Jahre lange Radreise durch Europa gemacht und keinen Sex gehabt. Das war pure Therapie, so Selbsttherapie. Und ich finde das halt heftig, weil ich glaube, so eine Sachen, mehr oder minder ausgeprägt, wirst du wahrscheinlich in jeder Beziehung finden, weil, wie wir schon so oft gesagt haben, heutzutage der Blick viel mehr nach außen geht, anstatt mal in sich selber reinzugucken und was man mit seinem eigenen Leben irgendwie falsch ist und sich da so ein bisschen reflektiert zu verhalten oder so psychologische Hygiene zu betreiben, weißt du?
Das Problem, was ich da nur bei vielen Menschen sehe, ist halt, den wird halt entweder gar nicht geholfen, also jetzt mal aus der Täterrolle, so, wenn man es Täter nennen kann, so, den wird halt nicht geholfen, beziehungsweise den wird, wenn denn, erst viel, viel, viel zu spät geholfen, aber man muss sich ja immer bewusst sein, dass die Person das halt nicht in erster Linie macht, es sei denn, dass halt wirklich dieser 1%, der wirklich einfach ein absoluter Untermensch ist, so, aber ansonsten diese Personen machen das ja nicht, beziehungsweise die manipulieren ja nicht, die ficken dich ja nicht so, weil sie dir in erster Linie was Schlechtes wollen, sondern weil die halt krank sind. So, die haben halt selber irgendwie eine Macke, die haben halt selber irgendwie Probleme, mit denen sie nicht klarkommen. Und das Problem ist halt, dass oftmals solche Personen halt keine Hilfe bekommen. So, weil nach außen hin wirst du nur abgestempelt als der toxische Bastard, so, oder die toxische Fotze. Aber in Wahrheit bist du eigentlich, in Wahrheit schreist du damit auch irgendwie nach Hilfe und denkst dir halt so, ey, warum knallst denn jetzt nicht mal, so dass ich endlich in die Position komme, dass mir geholfen wird?
Safe, weißt du? Safe, sehe ich mit dir genauso, aber du weißt, also ich meine, Gio und ich, wir sind ja irgendwie jetzt nicht frei von Perfektion, kannst du mal knicken, also wir haben einige Laster in unserem Leben getragen oder immer noch zu tragen. Weißt du, du kennst es ja von dir und von mir selber, diese Einsicht, etwas zu ändern, also auch im psychologischen Sinne, die muss auch erstmal kommen und die kommt entweder meistens von starken Persönlichkeiten, die es selber sehen, oder es gibt den Punkt, das Variante 2, wo du akzeptierst, dadurch, dass andere Leute dir sagen und mit dir offen kommunizieren, dass du vielleicht so eine Sache mal therapieren solltest oder nicht reingucken. Und dann gibt es Variante 3 und da sind wahrscheinlich 60-80% aller Menschen drin, die ignorieren es. Weil zum Beispiel in dieser ganzen Sache mit dem Traumabonding und dem Gaslighting, es ist sehr oft mit narzisstischen Personen verbunden. Ne? Und das macht die ganze Sache so schwierig. Auf der einen Seite, weißt du, das ist so dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, machen die dich extrem abhängig so von ihrer Person und arbeiten immer wieder mit der Verlustangst dieser Person und haben dich aber auch in der gewissen realen Welt so isoliert und emotional isoliert von deinen Freunden und von deiner Familie, dass das ein, glaube ich, relativ krasser Prozess ist, das zu durchbrechen. Also ich zum Beispiel, ganz kurz, nee doch, der Rübs kommt nicht. Perfekt, ich habe vergessen, die Notifications auszustellen. Das wird man wahrscheinlich in der Aufnahme hören. Ich werde mal ganz kurz die Notifications bei Dingens ausmachen. Der Name, der nicht genannt werden darf.
Nice.
Dieses Erkennen der Situation zum Beispiel war bei mir, wir haben uns... Das war übelst krass, Bruder. Wir haben extrem viel Geld in den Balkon unserer gemeinsamen Wohnung gesteckt. Und aus dem Nichts ist so eine Frau gewesen, die konnte sich einfach um 180 Grad in einem Fingerschnipp wenden. Sie hat dir in einer Sekunde gesagt, sie liebt dich und gibt dir einen übelst dirty Kuss, dass du denkst, oh Digga, heute Jambalamba, sehr, sehr wahrscheinlich. Und in der nächsten Sekunde wirft sie einfach eine verfickte Pfanne nach dir, ja, die an deinem Kopf landet, die dir eine dicke, fette Platzwunde zufügt. Und das war zum Beispiel bei mir der Moment, wo ich gesagt habe, Bruder, ich nehme ein Fahrrad, ich nehme einen Bollerwagen, nehme alles, was ich brauche und verpiss mich. Und das hat dann dazu geführt, dass an dem Tag danach sozusagen das Jugendamt angerufen hat und gefragt habe, ob ich das Sorgerecht für meinen Bruder übernehmen könnte, weil er ansonsten im Heim landen würde. Oder es war auch so ein krasser Tag, erstmal das irgendwie überstanden zu haben und dann irgendwann doch erkannt zu haben, dass das alles einfach dumm ist, Dicker. Und dann so eine Verantwortung vom Leben vor die Füße gelegt zu bekommen. War auf jeden Fall eine heftige Zeit, aber was ich letztendlich mit dem Thema sagen wollte, ich glaube, dass extrem viele heutzutage, wenn ich mir das so von außen manchmal angucke, in so toxischen Beziehungen leben und es gar nicht erkennen oder sich halt einfach manipulieren lassen. Auf so eine ganz komische, eklige Art und Weise, weil dieses Thema wichtig, Liebe...
Am wichtigsten ist es halt im Endeffekt, sich da halt in den Strudel nicht komplett mit reinziehen zu lassen. Klar,
aber das musst du als Opfer auch erstmal erkennen, ne?
Ja, ja, na klar. Aber du musst halt trotzdem versuchen, dass man da irgendwie ein Gleichgewicht schaffen muss in der Beziehung. Das ist normal. So, das ist klar. Aber ich sag mal, du kannst nicht von jemand verlangen, dass er seine Familie, sag mal, also dass er von sich aus den Kontakt zu seiner Familie abbricht, um bei dir zu bleiben. Bruder, es wird nie gut gehen, nie, 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 nie. Es geht vielleicht über eine gewisse Zeit gut, weil der andere sich unterdrücken lässt, aber irgendwann wird der Vulkan explodieren und dann explodiert's richtig.
Und das ist auch wieder so dieses Prinzip der Anziehung, wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben. Weißt du, ich hatte einfach tatsächlich irgendwie eine Freundin, mit der ich ewig zusammen war, die irgendwie gefühlt so dieselben Probleme hatte wie meine Mutter. Und dann frage ich mich irgendwie, Fühlst du dich zu sowas hingezogen oder provoziert das Leben, dass du sowas hast, weil du dich einfach noch nicht weiterentwickelt hast und ein paar Dinge erkennen solltest? Weil zum Beispiel meine aktuelle Beziehung ist, perfekt, mein Sohn ist wach geworden. Meine aktuelle Beziehung ist zum Beispiel eine sehr gute Therapie für das, was ich dort erlebt habe und wiederholt erlebt habe. Girinio hat den Baumwoll-Bademantel ausgezogen. Oder?
Es ist so mies. Unglaublich warm.
Guck mal, Digga. Form stimmt, Digga. Also ich bin so bei 60% Halbsteifen und mindestens eben nassen Tropfen, wenn ich das hier sehe. Ey, Digga, du siehst richtig gut aus. Weißt du, was ich manchmal bei dir geil finde? Du bist ja harter Themenswitch, aber ich glaube, wir haben gut darüber geredet. Also jeder, der sich da irgendwie jetzt betroffen fühlt oder was sieht, hoffe ich, dass wir dem da irgendwie ein bisschen Motivation geben können. Oder auch jeder Frau, da ein bisschen was gegen zu tun. Vor allem Nein für jemand anderes ist ein gutes Ja für dich selbst. Und das sage ich nicht, weil ich bin, sondern es ist so ein Therapeutenspruch, den jeder von uns schon mal gehört hat. Aber, oder? Form? Stabil. Also ich finde es ja immer geil, wenn du ein bisschen mehr Calisthenics und ein bisschen mehr Cardio machen würdest und mal so richtig ins
Defizit. Nee, einfach sowieso. Ich habe so viel abgenommen, glaube ich, in letzter Zeit.
Aber
ich habe mich so lange nicht mehr gewogen, einfach weil ich so wenig esse.
Aber Bruder, wenn du so ein bisschen im Kaloriendefizit 3-4 Wochen lebst, ja, dann behältst du ja deine Muskeln, aber dieser Speckgurt, weißt du, den die Haut hat, der ist weg. Und Bruder, also ist noch nicht wie bei mir, aber diese Cannonball-Shoulders, die sind fast da, Bruder. Also wenn du jetzt noch ein bisschen Defi reinsteckst, mies geile Cannonball-Shoulders. Jirinho hat immer einen dickeren Oberarm als ich, was völlig okay ist. Dafür habe ich,
Mehr Körperfett. Mehr
Oder war jetzt echt mieser Deep Talk, aber ich glaube, also ich habe jetzt heute nichts vorbereitet oder so. Ich wollte mit dir tatsächlich einfach mal darüber reden, so weil ich finde, das ist ein übelst wichtiges Thema. An sich so erstmal so lebenstechnisch, ne? Und dann durch diesen Track von Herr Kuchen und diesen Podcast, der natürlich nochmal verlinkt sein wird, hat das so viel irgendwie in mir in den letzten Tagen so Resonanz hervorgerufen, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe und auch irgendwie dieses ganze Thema nochmal sehr geil verarbeiten konnte tatsächlich.
Ja. Halten wir fest. Deine Ex-Frau, Ex-Freundin ist...
War loco.
Eine Loco-Kuh. Und wo wir
ey,
schon bei
Kühen ihr,
sind...
Warte mal, bevor du die Überleitung aus der Hölle machst.
Ich ficke dich, du zerstörst meine Überleitung.
Einfach auch nochmal so ein bisschen fürs Universum. Ich verzeih ihr das und ich hoffe, dass sie sich auch geändert hat und das erkannt hat und ein nices Leben hat, weil ich habe mit der halt wirklich auch null Kontakt. So. Aber jetzt, wo wir über... Überleitung ist... Todes geredet haben.
Nein, Bruder, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Ich ficke dich.
I love you.
Ich ficke dich. Ich habe mich in die Tiefen des neuen Forschungsfortschritts begeben.
Zu?
Und da habe ich was sehr, sehr, sehr Interessantes gefunden, was einfach mega weird ist. Also, guck mal.
Hör
das
zu.
Ding ist, hör zu. Es gibt ja immer mehr Menschen, die Diabetes haben. So. Also Diabetes ist ja irgendwie, keine Ahnung, in den letzten Jahren, es kommen jährlich mehrere Prozent dazu von Leuten, die, also es werden immer mehr Leute mit Diabetes diagnostiziert. So, liegt natürlich auch an der scheiß Ernährung. Und an der Rainforest Alliance, Shoutouts an Bill Gates, lull.
Ey, die Rainforest Alliance habe ich schon mal in einem unserer Podcasts erwähnt. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge, aber
ich habe das erwähnt.
Nein, ich habe
über du hast es ausgeführt.
Ah, ich müsste jetzt gucken, ey, war das die Kramm-Folge? Nee, ich weiß es gar nicht.
Ja, das war vor 3 Folgen oder so war das.
Nein, ist länger her, aber scheiß drauf.
Nein, das ist nicht so lange her, Jakob. So, kommen wir zurück. Also, Diabetes. Krankheit, die immer populärer wird, immer mehr Menschen kriegen sie. So. Und Diabetes, ich glaube Typ 1, ja. Menschen, mit Typ-1-Diabetes können ja das Hormon Insulin nicht selber in ausreichender Menge produzieren, um ihren Blutzucker sozusagen damit zu stabilisieren. So, das heißt, die brauchen ja immer, es sind also Typ-1-Diabetiker sind halt die, wie ihr seht, die sich halt regelmäßig am Tag irgendwie so eine Insulinspritze geben müssen, um halt ihren Zuckerhaushalt zu stabilisieren.
Das sind die Leute, die meistens so ein dauerhaftes Pflaster irgendwie am Bauch oder am Arm oder am Oberschenkel
haben. Genau, das ist ja auch so relativ neu oder relativ populär in den letzten Jahren geworden, dieser Dauerzuckermesser, der dann irgendwie mit einer App oder so funktioniert, wo du dann sofort, wenn du unterzuckert oder überzuckert bist, so eine Pop-Up-Nachricht kriegst, die sagt, entweder ist Zucker oder Spritzinsulin. Oder?
Ich kenne tatsächlich jemanden, der hat so eine Uhr dafür. Die hat übelst viele Apps, da wird sogar seine Bewegung und sowas getrackt und das ist übelst abgefahren tatsächlich. Also da ist die Entwicklung und Wissenschaft richtig krass fortgeschritten, aber Bruder, ist auch kein Leben, sind wir mal ehrlich. Aber weiter.
Aber besser als verrecken. So. Auf jeden Fall ist das Problem, was sich jetzt halt herausstellt, dass es halt in vielen Ländern mittlerweile eine Insulinknappheit gibt. So. Und die Prognosen für die nächsten Jahre sind auch nicht sehr gut, weil Forscher ungefähr schätzen, dass bis 2045 783 Millionen Menschen unter Typ-1-Diabetes leiden werden. So. Mhm. Muss man sich jetzt mal vorstellen. So,
ich habe eine 7
Milliarden.
Ich habe eine heftige
Aluhut-Theorie. Das sind einfach 10% der Menschen.
Ja, Mann, ich habe eine extrem heftige Aluhut-Theorie. Aber führe fort. Ich schreibe sie mir auf. Ich werde sie anführen in ein paar Minuten.
So. Deshalb, weil halt der Insulinvorrat etwas knapper wird und immer mehr Menschen Diabetes Typ 1 kriegen, haben Forscher von der University of Illinois oder Illinois, besser gesagt. Ich glaube, es heißt Illinois, oder?
Ist ein stummes S, ja.
Eine alternative Produktionsmethode gesucht. Dabei sind sie auf die Idee gekommen, wir können ja eine Kuh so manipulieren, dass die Milch Insulin enthält.
Ja.
So. Es handelt sich damit somit um die erste Kuh, die dieses menschliche Hormon Insulin produzieren kann. Um diese genmanipulierten Kühe zu züchten, haben die Forscher in 10 Kuhembryos Teile der Human-DNA eingefügt, die Embryos in die Mutterleibe gewöhnlicher Kühe eingesetzt und die Kälber wurden somit auf natürliche Art und Weise geboren.
Mhm.
So, und diese genveränderte Kuh produziert das Insulin ausschließlich in dem Brustgewebe, von wo dieses Hormon halt in die Milch gelangt. Und um das Insulin nutzen zu können, muss es aus der Milch gefiltert und gereinigt werden. Aber ein Liter Milch liefert etwa 1 Gramm Insulin, was circa für 28.818 Insulineinheiten reicht.
Mhm.
Und jetzt auf die Menge gerechnet, zum Beispiel Holsteinrinder produzieren etwa 50 Liter Milch am Tag.
Krass.
Eine einzelne Kuh kann also viele Menschen retten, sozusagen mit dieser Dosis. Und da haben sie mal eine Hochrechnung gemacht. Wenn die es jetzt schaffen, diese Insulinkuh weiterhin zu klonen und eine größere Herde zu erhalten, würden etwa 100 Kühe ausreichen, um den gesamten Insulinbedarf der USA zu decken.
Mhm. Okay. Guck mal, da gibt es für mich 2 Elefanten im Raum. Möchtest du noch was anführen oder darf ich einsteigen?
Nee, du kannst einsteigen.
Guck mal. Erster Fakt. Bei uns, also gerade in der westlichen Gesellschaft, also alles, was so Europa und Nordamerika angeht, gab es so eine Art Mutation. Also Laktoseintoleranz ist eigentlich gar keine Abart, sondern eine Normalität. Alle Leute über 20 beziehungsweise über 15 eigentlich, die keinen Durchfall von zu viel Milchprodukten bekommen, sind genmanipuliert worden, beziehungsweise die Art von Evolution, die dort vonstatten geht, hat halt einfach bei ihnen eingesetzt. Gerade in afrikanischen und indigenen Völkern weltweit sowieso. ist es so, dass richtige Milch bis zu einem gewissen Alter, das ist genetisch unterschiedlich, sozusagen verträglich ist und danach trinken die das nicht mehr. Es gibt zum Beispiel einen Stamm in Afrika, das sind die Himba, die trinken keine Milch der Kühe, das gibt's nur für die Babys und für die eigenen Rinder sozusagen. Dafür wird aber hier und da immer wieder an einer Kuh der Aderlass vollführt und die trinken das Blut der Kühe. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie Peter oder so melden. Das Ding ist, die Frage ist, brauchen wir Insulin, damit unsere Gesellschaft weiter etwas macht, was der Körper eigentlich schlecht findet? Ne? Also wenn du jetzt natürlich wieder Mittel und so weiter dafür findest und hast.
Aber ich weiß nicht, ob du es jetzt falsch verstanden hast.
Nein, ich habe es gar nicht falsch verstanden.
Es heißt nicht, dass die Milch jetzt trinken.
Nein, ich weiß, die haben Rinder genmanipuliert, dass dieses Insulin sozusagen drin ist und die filtern das Insulin raus, um das für Diabetes-Menschen zu nehmen. Genau. Das habe ich verstanden. Aber letztendlich, guck mal, wo fängt das an? Und deswegen war das meine Story mit den indigenen Völkern und den Himba. Sollten wir noch Milch trinken und in diesem exzessiven Ausmaß Tierhaltung und auch vor allem Tiermissbrauch bzw. Muttermilchmissbrauch betreiben, um irgendwie unser Leben so stattfinden zu lassen, wie wir es wollen? Oder sollten wir auf unseren Körper hören und vielleicht einfach ab einem gewissen Alter aufhören, diese Art von Milch zu trinken und auf andere Sachen umzusteigen?
Ja.
Weil unser Körper ja letztendlich sagt so, ey, vertrag Digga, das nicht. Aber es gibt
eben alles im Mittel. Ich verstehe aber gar nicht, warum du jetzt über Milch diskutierst, weil die Milch spielt doch gar keine Rolle, ja, Kalb. Die Milch ist doch sozusagen bloß, die Kuh muss es ja irgendwie ausscheiden und die scheidet es halt dadurch, dass das Insulin im Euter sozusagen gebildet wird, scheidet die das halt über die Milch aus. Ob sie es jetzt ausscheißt, auspisst oder ob du es ihr abmelkst, ist ja scheißegal, weil es geht ja darum, dass dieses Hormon, also das Insulin als Stoff damit rauskommt und aus der Flüssigkeit, sage ich mal, aus der Milch kristallisiert werden kann.
Du hast mich den Bogen nicht spannen lassen und ich glaube, du hast den Hint nicht verstanden, unser Leben. Bei Diabetes geht es ja auch vor allem auch um Zucker, Milchzucker, Fruchtzucker, raffinierten Zucker und so weiter. Also es wird ja viel, oft durch diesen schlechten Lebensstil ausgelöst. Und das ist ja genau das, was ich meine. Jetzt finden wir ein Mittel dafür, das einen schlechten Lebensstil sozusagen entschuldigt. Eigentlich müssten wir als Menschen darauf hören, unsere Essensproduktion müsste irgendwie auf eine gewisse Art und Weise umgestellt werden.
Ja, Dicker,
überall ist Zucker drin, Bruder, überall ist Zucker drin.
Das ist doch ein viel zu großes Thema, weißt du? Ich glaube, wenn du Diabetes hast und, sag ich mal, ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben Diabetes, die ernähren sich nicht ungesund. Die haben Diabetes einfach so.
Ist das
genetisch? Kannst du es auch einfach so kriegen.
Ist das genetisch vererbbar? Ist jetzt mal, ich kann das, das mal ganz kurz nicht. Irgendwie googeln. Warte mal, ich google das mal kurz.
Weiß ich nicht, aber ich kenne Leute, die ernähren sich wirklich gesund und haben trotzdem Diabetes Typ 1 und müssen sich auch Insulin spritzen. Und ich sag mal, die haben sich's ja nicht ausgesucht. Und für die finde ich es eigentlich eine gute Sache, sage ich mal, wenn man jetzt klar, man kann sich drüber streiten. Ein Fusch an Tieren irgendwie so, es ist ein Tierversuch, es ist irgendwie so, Tiere werden für was Menschliches missbraucht. Gut, okay, Fleischindustrie ist ein anderes Thema, aber sagen, die Kuh wird eigentlich nur dafür gebraucht, um Insulin abzugeben. So, ja. Aber für mich ist es vertretbar, weil du dadurch halt echt viele Menschenleben retten und nachhaltig verändern kannst. Ne? Und wie die ja schon sagen, 100 Kühe könnten den ganzen Insulinbedarf für die USA decken. Und ich weiß nicht, wie viel Diabetiker in der USA leben, aber ich sag mal jetzt einfach ein paar 10 Millionen bestimmt. So. Und von daher.
Also es gibt zwei Sachen, die ich dir beantworten kann. Erstmal, ist Diabetes vererbbar? Wenn die Mutter Typ 2 Diabetes hat, ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn der Vater Typ 1 Diabetes hat, ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Wie viele 90% der Amerikaner sind Diabetiker, ja, also bei Amerikanern europäischer Herkunft beträgt die Prävalenz 11,3%, bei den Afroamerikanischen und Hispanics sind es 20,6% bzw. 22,6%. Und die USA haben ungefähr roundabout 390 Millionen, 20% davon sind irgendwie roundabout 50 bis 60, 70 Millionen.
Ja, sagen wir einfach mal ganz grob geschätzt 70 Millionen. So. Und wenn 100 Kühe 70 Millionen Leute oder Leuten das Leben nicht retten, aber verändern bzw. verbessern können, dadurch, dass halt keine Knappheit von diesem Insulin irgendwie entsteht. Ja, Bruder, dann scheiß auf die 100 Kühe, ganz ehrlich. Also, Bruder.
Also, scheiß auf die 100 Kühe, ich weiß, was du meinst, aber unsere Zuhörer werden wahrscheinlich sagen so, ah, der Gianni labert wieder Scheiße. Nee, ich weiß, ich fühle voll, was du meinst. Gerade diese ganze Tierversuchssache, es gibt halt Sachen, wo ich sage, ey, es lohnt sich und da ist auch, das ist eine gute Ratio. Weißt du, wenn 100 Kühe ein gutes Leben haben und nur deren Milch für das Insulin genutzt wird,
eben,
dann fühle ich die ganze Sache. Ja, aber wenn
irgendwelche... Also wenn die, weißt du, die sterben ja davon nicht, davon war ja nicht die Rede so, sondern die sind einfach nur genmanipuliert und geben dadurch was ab, was den Menschen hilft. Und die können ja trotzdem leben. Ich denke nicht, dass die dadurch jetzt irgendwie nur 2 Jahre alt werden und dann sterben oder so, sondern die werden ganz normal leben, ihre Milch abgeben und fertig.
Ey, safe. Also nee, also allgemein, es gibt halt so echt auch Tierversuche, wo ich sage, boah, Bruder, das muss nicht sein. Ich glaube, da sollten wir uns als Menschheit irgendwie was anderes einfallen lassen oder vielleicht auch einfach damit leben und aufhören, Gott zu spielen. Aber, Bruder, für Diabetiker, 100 Kühe, ich meine, für die Diabetiker der Welt würden wahrscheinlich, keine Ahnung, 1500, 2000 Kühe reichen,
tamam. Dann rechne es dir doch aus, sagen wir mal, wenn für 70 Millionen Menschen 100 Kühe reichen, dann reichen für 700 Millionen Menschen 1000 Kühe.
So. Mhm. Okay, dann bin ich, dann habe ich richtig schlecht überschlagen, aber dann reichen für 7 Milliarden, keine Ahnung, 100.000,
150.000
Kühe. 10.000.
Ich ficke dich.
Oder Kopfrechnen funktioniert bei mir nur mit diesem grünen und diesem weißen Pulver. Ja, da kann ich das relativ gut. Aber das ist History. Schwurbeltalk Go oder was, Dicker?
Jalla Render.
Guck mal, hast du dir, ich bin bei Geschichten aus der Geschichte über einen Podcast gestolpert, die heißt eine kurze Geschichte der verlorenen Bücher. Und ich fand das relativ interessant. Ich habe den Podcast weitergeleitet. Das ist keine bezahlte Werbung. Es ist einfach nur so eine persönliche Empfehlung von mir. Hör den Podcast, glaube ich, schon seit Minimum 5 Jahren. Jeder, der jetzt damit
anfängt. Ich habe mir 10 Minuten diesen Podcast gegeben und ich konnte nicht weiterhören. Oder der Typ hat, wie der spricht, dieser
Dialekt. Das ist ein Wiener, der Richard, Dicker. Ich liebe Wiener Dialekt.
Diese Art, wie er spricht, Bruder. Ich kann mir das nicht anhören. Ich finde das so anstrengend zu hören einfach.
Bruder, Wiener Dialekt, übelst geil. Eine der Städte, wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, mal nochmal irgendwie so ein paar Jahre zu leben, würde ich ultra fühlen. Wiener Dialekt, geil. Also pass auf, worum geht's in der Story jetzt für die Zuhörer?
Muss er jetzt sagen.
Nee, fühle ich wirklich. Ich höre die seit über 5 Jahren. Ich liebe diesen Podcast.
Muss er jetzt sagen.
So, es geht so um Bücherverbrennung und ich gehe gleich ein bisschen in ein anderes Thema rein, was so den Schwurbeltalk dann einfach angeht. Und so kurzer Überblick. Worum geht's in der ganzen Geschichte? Wenn wir an Bücherverbrennung denken, dann denken wir wahrscheinlich als allererstes irgendwie so Zweiter Weltkrieg, ne? Die Nazis, was die alles so an jüdischen Büchern verbrannt haben. Danach denken wir wahrscheinlich so an die Zeiten Luthers und so, wo das alles verbrannt wurde, aber Bücherverbrennung geht viel, viel weiter zurück bis in die Antike, also weit vor 1000 vor Christus. Und wenn man den Zeitraum nimmt, den wir als Menschen auf der Erde verbringen, dann sind wir so bei 1-3% unserer Lebzeit auf dieser Erde, unserer Rasse auf dieser Erde, in der wir Sachen schreiben, in der wir aufschreiben, was wir wissen, Wissensvermittlung betreiben, übersetzen und so weiter. Und es ist so viel in der Antike durch Verbrennung, wie zum Beispiel die Bibliothek von Alexandria oder in Babylon oder durch Überschwemmung, Sintflut und so weiter. kaputt gegangen, dass gerade in Sachen der Antike, so altes Griechenland und so weiter, 75% der griechischen Literatur, Philosophie und Wissenschaft verloren gegangen sind. Ne? Also wir kennen sozusagen die Namen von ungefähr 100 griechischen Historikern, besitzen aber nur die Werke von 3 aus dieser Periode und einige weitere aus späteren Zeiten. So, in Athen wurden zum Beispiel zwischen 500 und 200 vor Christus mehr als 2000 Theaterstücke ausgeführt. Wir kennen aber noch 46 davon, die wir entweder gerade so lesen oder aufführen können. Das ist halt richtig, richtig krass. So, weißt du, und wenn wir das jetzt in verschiedene Zeitalter und mit dem, was wir über die Welt wissen und was wir über unsere Geschichte wissen, jetzt mal reingehen irgendwie, dann besteht ja unsere Weltsicht, unsere Weltgeschichte auf ungefähr 3% der überlieferten Sachen. So, ne? Auch in der Qing-Dynastie in China. Die haben alles verbrennen lassen. Das kommt.
Ming-Dynastie?
Ming-Dynastie, tut mir leid. Es tut mir leid, warte mal. Die Jin-Dynastie, Bruder, das ist die Jin-Dynastie. Im Jahr 221 ist so ein Typ, der den Titel Jin Shi hat, deswegen habe ich gerade Qing-Dynastie gesagt, ist die Jin-Dynastie.
Qing Shong.
Und die lässt einfach alle Sachen, die buddhistisch oder taoistisch sind, verbrennen. Das heutige China sozusagen kennt fast keine der alten Schriften mehr. Und da geht's halt noch viel, 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 viel weiter. Also wenn wir jetzt uns mal überlegen, was uns in der Schule immer erzählt wird, vielleicht gab's krassere Typen als Pythagoras. Vielleicht gab's krassere Leute als irgendwie Leonardo da Vinci. Das können wir nicht wissen, weil wir nichts über die wissen, weil es entweder verloren und zerstört worden ist oder weil wir es noch nicht gefunden haben. Ne? Und meine
oder
These ist,
die hatten damals Zugriff darauf irgendwie und haben das Wissen, was sie aufgenommen haben, sozusagen bloß weiterentwickelt und angepasst auf
und
sich.
Und genau darauf will ich irgendwie hinaus, weil so viele Stories über so eine Prä-Sinnflut-Zivilisation, die es gibt und die irgendwie anscheinend Technologie anders benutzt hat als wir. Und dieses Wissen kommt ja nicht von denen, weißt du? Oder deswegen sind die Pyramiden auch auf eine Zeit datiert, wo wir mit Knochen und mit Kupfer umgehen konnten, die bei Diorit, das auf einer Härteskala von 9 skaliert, gegen Knochen und Kupfer, das auf einer auf der Härteskala zwischen 2 und 3 skaliert, überhaupt nicht hätten bearbeiten werden können. Das ist altes Wissen gewesen. Aber unsere heutige Geschichte ist auf diesem ganzen Wissen irgendwie aufgebaut und vielleicht sind wir einfach eine Zivilisation mit Amnestie, dass wir als Menschheit einfach gar nicht selber wissen, wo wir herkommen.
Er meint Amnesie.
Danke dir, Bratan. Vielleicht war das ein Gin Tonic heute zu viel.
Ich schicke dich. Nein, aber ich habe vorhin auch, wo wir gerade so Satz des Pythagoras und so, ich habe vorhin auch wieder gesehen, ich glaube, es war The Unexplained mit William Shatner, auch sehr, sehr empfehlenswerte Serie, so für alle, die sowas interessiert. Da ging es so ein bisschen um Monolithen, so zum Beispiel. Also so hohe Steinblöcke, zum Beispiel Stonehenge sind ja
genau
Monolithen.
So.
Und da haben die halt sozusagen auch so eine, ich glaube, es war in England, aber ich bin mir gerade nicht sicher. So eine perfekte Aufreihung von Monolithen gehabt, so gefunden, die auf ungefähr 6000 Jahre, glaube ich, datiert haben oder so.
Mhm.
Also, dass die Steine ca. 6000 Jahre da sein müssten. Und wenn man diese Steine sozusagen mit einer Linie, mit einer Luftaufnahme miteinander verbindet, ergeben die ein also mehrere perfekt rechtwinklige Dreiecke. So, wo die auch gesagt haben, das Ding ist, wie konnten die, also Bruder, frag mich jetzt nicht, wann der Satz des Pythagoras entstanden ist, beziehungsweise wann er den geschrieben hat, so, aber
Gier, Abitur, naja.
Oder sei froh, dass ich weiß, was der Satz des Pythagoras ist. Ich habe vorhin ein Video von Joko und Klaas gesehen, da haben die einen Mitarbeiter von denen gefragt, was ist der Satz, oder sag mir mal den Satz des Pythagoras, Bruder, der hat gestottert, wusste nicht, was es ist. Also Bruder, ruhig. So.
Also Satz des Pythagoras wurde ungefähr in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus geprägt. Aber ich glaube auch, dass das nur wiederentdecktes Wissen war. Genauso wie zum Beispiel die Karte von Piri Reis und die Antarktis, weißt du so.
Das Ding ist, die Frage, die sich halt dann gestellt haben, ist, klar kann das alles Zufall sein, aber diese Formationen sind so genau und es ist ja nicht nur ein Dreieck, was sich daraus ergibt, sondern es waren, glaube ich, 6 oder 7 perfekt rechtwinklige Dreiecke, die aneinander angeknüpft waren. So.
Ja.
Wo die auch gesagt haben, wie kann es sein, dass diese Formation, die schon tausende Jahre vor der Aufstellung des Satzes des Pythagoras entstanden ist, so genau Anwendung da findet. Also, weißt du,
das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, dass dieses Wissen, was Pythagoras dort weitergegeben hat, das ist nicht von ihm erfunden worden. Wir haben das interpretiert, weil wir die Aufzeichnung von damals nicht hatten. Aber Pythagoras hatte ja ganz andere historische Gegenwart, als wir hatten. Der hatte die Sachen von damals noch und hat wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek von irgendeiner Religion was gefunden und das Ganze halt sich rausgeholt. Und das finde ich halt tatsächlich auch so geil, weil das passt ja auch wieder zu diesem ganzen Schwurbeltalk. Können die Leute mal machen, kannst du auf Google Maps eingeben, gehst du durch die ganzen Pyramiden, Teotihuacan und so weiter, durch Südamerika, bis hoch nach Marokko, nach Westsahara, bis nach Gizeh und gibst dir einfach mal eine Route ein, von da nach da, gehst dann über die Pyramiden in China, Usbekistan, Pakistan und so weiter und du wirst sehen, dass die eine perfekte Linie einmal um den Globus ergeben, ja, die im Winkel zu 23,6 Grad zu unserem Äquator steht und die Erde ist exakt 23,6 Grad abweichend von einer optimalen Rotation, also einer ausgewogenen. Wir rotieren sozusagen schief, deswegen haben wir auch Sommer und Winter und die 4 Jahreszeiten.
Illuminati confirmed.
Es hat gar nichts mit Illuminati zu tun, aber das zeigt tatsächlich, dass es anscheinend eine Art von Zivilisation gegeben hat, die an dem ehemaligen Äquator zu ihrer Zeit, ungefähr 12.800 Jahre Younger Dryas Event, ich werde irgendwann eine Baba-Folge dazu machen, aber ich bin gerade schon an dem Auge der Sahara dran. Da wird es eine Spezialfolge geben, wo, wenn Gier keinen Bock hat, nicht dabei ist, wo ich einfach eine geisteskrank heftige Story erzählen werde. Aber letztendlich scheint es eine Zivilisation gegeben haben, die am Äquator, am ehemaligen Äquator, Tempel, Energie, Kraftwerke, was auch immer, gebaut hat, wofür die Pyramiden da waren und in einer Präzision, das dann einfach geistig heftig ist. Was ich auch noch sagen wollte, in Griechenland, der Tempel der Athene, ne, und da geht's nicht um den Tempel, sondern um die Grundmauersteine, da gibt es teilweise perfekt geschnittene Blöcke, die 800 bis 900 Tonnen wiegen, in die du nicht mal eine Messerklinge ohne Mörtel sind die verbunden. Ja. Reinkriegst. Weißt du, was unsere aktuellen Kräne tragen können? Unsere besten Kräne? 120 bis 140 Tonnen. Das Teil wiegt 800 Tonnen an Stein und ist perfekt präzise eingesetzt. Wenn wir das heute nicht können, wen willst du ficken?
Ja, das ist genauso wie diese Maui-Statuen auf den Osterinseln zum Beispiel. So.
Mhm.
Sag mal, die Osterinseln, also die Osterinsel besser gesagt, Rapa Nui, ist ja ungefähr so groß wie Liechtenstein.
So. Genau, die ist echt nicht groß, Alter.
So, und auf dieser Insel stehen ja circa 900 von diesen Statuen. So, die alle, oder nicht alle, aber zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil aus Vulkangestein bestehen. So, und wie die ja herausgefunden haben, sind es ja halt nicht nur die Köpfe, die oben rausgucken, sondern auch Körper.
Ja, so. Die verbuddelt sind. Bist du, glaube ich, 5 oder 8 Meter unter der Erde. Diese Mauis sind verschieden groß.
Ja, also diese Köpfe sind im Durchschnitt sind die 4 Meter. So, und mit Körper sind die circa 10 bis 12 Meter. So.
Überleg dir mal, Dicker.
Wen willst du verarschen? So, also wen willst du verarschen? Dass irgendwelche, jetzt nicht abwertend gemeint, aber irgendwelche Buschkrieger, die da damals gelebt haben.
Ja, Mann.
So, dass die sowas, 900 von diesen Dingern perfekt so gebaut haben, geschliffen haben, aus dem Vulkan rausgemeißelt haben und die dann auch noch so aufgestellt haben in bestimmten Formationen und weiß ich was, so Dicker, wen willst du denn ficken?
Es gibt tatsächlich da keine bestimmte Formation, es gibt nur eine Formation, jede der Statue guckt inselauswärts, also es gibt keine einzige Statue, die nach innen guckt. Was man ja auch nachweisen kann, ist, dass Rapa Nui mal voller Bäume war und die komplett entwaldet wurde. Und unsere heutigen Forscher gehen halt davon aus, dass die sich sozusagen durch die Entwaldung selber gekillt haben. Also erstmal, gehärtetes Vulkangestein ist ein Magmatit. Es ist auf der Härteskala bei 6 bis 7, kommt drauf an, wie es entstanden ist, ob über Pillow-Lava, also unter Wasser oder über Land. Unter Wasser ist wesentlich härter als über Land entstandenes Vulkangestein. Und diese Teile sind aus Wasser, also aus Pillow-Lava-Vulkangestein gemacht, die geschliffen wurden und dann halt nochmal 3 bis 5 Meter eingebuddelt. Ich glaube, die wiegen auch 8 bis 16 Tonnen oder so. Also allein die Arbeit zu machen, ist halt geisteskrank. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Billow-Völker, die mit Pfeil und Bogen geschossen haben und mit Knochen Pfeilspitzen an ihre Bögen gemacht haben, sowas gemacht haben. Bulle, Schiete. Aber jetzt mal eine andere Frage.
Vor allem, wie haben die es aus dem Gestein rausgemeißelt gekriegt? Ja, oder hatten die Laserschneider? Oder?
Da gibt es tatsächlich im Steinbruch von Aswan alte Spuren, die tausende von Jahren alt sind, die aussehen, als wenn dort eine überdimensionale Kreissäge in den Granit gegangen ist. Aber jetzt mal eine andere Frage. Wenn alle Statuen von Rapa Nui aus nach außen zeigen, also alle weg, und das sind über 300 oder 900.
900.
Denkst du nicht, dass das vielleicht ein Zeichen darauf ist, dass dort wir, wo wir jetzt von genmanipulierten Kühen geredet haben, gehen wir in die alten Texte der Sumerer kurz rein, die ja davon erzählt, dass die menschliche Rasse genmanipuliert erschaffen wurde über verschiedene Experimente und dass vielleicht von dort ausgehend die Menschheit gestartet ist und nicht aus dem Zweistromland kommt? Oder Frage aus der ganz tiefen Schwurbeltalk-Hölle?
Oder bald einfach NSA hört diesen Podcast.
Unbedenklich, geht auf vom BND überwacht. Ejo.
Also falls Jirinho und Mike bald verschwunden sind und keine Podcast-Folgen und keine Musik mehr kommt, heißt das, dass uns irgendwelche Leute nach Osteuropa verschleppt haben und wir wahrscheinlich in irgendeiner Lagerhalle gerade gefoltert werden und die fragen, woher wisst ihr das?
Also in Osteuropa bin ich sehr gut connected, die müssten uns anderswo hinbringen. Aber falls wir auch nicht zu hören sind, vielleicht haben Jirinho und ich und unsere Familien sich nach Osteuropa abgesetzt.
Wir sagen nicht wohin. Frag nicht, welcher Saft.
Ich glaube, der Zuhörer hatte heute eine wilde Achterbahnfahrt von emotional bis ich habe dich so hart in den Kopf gefickt. Wir beide werden uns jetzt noch kurz ein bisschen sprechen, weil wir den nächsten Release und die nächsten Marketing- und Promomaßnahmen planen müssen, um geisteskrank zurückzukommen, nachdem sich unsere Crew aufgelöst hat und Jirinho und ich jetzt einfach so machen, wie wir wollen.
Ja, Kurs.
Papi. Also, Papi. No hate an Gusi oder Spice, unsere alten Crew-Kollegen, aber ich glaube, jeder kann jetzt so arbeiten, wie er arbeiten möchte, sich so verhalten, wie er sich verhalten möchte und wir werden mit einer dicken, fetten Backpfeife zurückkommen.
Klatsch.
Wie die Eier gegen die Klitoris einer Frau, wenn du sie von hinten nimmst. Guter Spruch zum Tschüss sagen.
Verpisst euch.
Ciao.
前看齐墙上写着秦香莲的三十二岁了，壮个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，壮个当朝。今天看齐墙上写着秦香莲的三十二岁了，壮个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了，壮个当。